Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigtext im Lukas-Evangelium Kapitel 24, 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Da gehen also diese 2 Jünger nach Hause. Wir können uns das gut vorstellen, die waren einfach fertig mit der Welt. Jesus war tot. Und nun verließen sie, nach all dem, was da noch geschehen ist, Jerusalem. Sie verließen die anderen Jünger. Und auf dem Weg nach Emmaus unterhalten sie sich über das, was geschehen ist. Ja, sie müssen es verarbeiten. Wir können uns das Gespräch gut vorstellen. Es sah doch alles so gut aus. Jesus tat solche gewaltigen Wunder. Ja, und wie hat er uns fasziniert mit seinen Worten? Also, ich habe fast geglaubt, er ist der Messias. Mensch, wenn er doch jetzt, wenn das alles nicht passiert wäre, wenn er doch noch leben würde, wenn er doch jetzt bei uns wäre. Und tatsächlich, Jesus kommt, gesellt sich zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Sie sind physisch voll gesund. Aber sie sind geistlich blind. Und hier wird der Zustand von allen Menschen deutlich. Sie können Jesus nicht erkennen. Können sein Handeln nicht verstehen. Können das Kreuz nicht verstehen. Und es wird deutlich, Gott muss ihnen die Augen öffnen. Muss ihnen Erkenntnis schenken. Und wir werden gleich noch sehen, wie er das konkret tut. Jesus gibt sich nicht zu erkennen, sondern er fragt nun, ja, um was geht's hier? Über was redet ihr hier? Und bei so einer Frage, da müssen sie erstmal stehen bleiben vor Traurigkeit, vor Entsetzen. Das kann doch nicht sein, dass jetzt jemand aus Jerusalem kommt und nicht weißt, was dort passiert ist? Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in jenen Tagen dort geschehen ist? Und es ist wirklich lustig, denn tatsächlich ist es so, Jesus war der Einzige, der wirklich wusste, was in jenen Tagen dort geschehen ist. Und jetzt antworten sie, ja Mensch, das mit Jesus, dieser mächtige Prophet in Taten und Worten. Und sie haben ihn gekreuzigt. Wir hatten so große Hoffnung in ihn. Aber nun ist er tot und begraben. Wir kommen gerade von der Beerdigung, das war erst vorgestern Abend. Aber das ist noch gar nicht alles, da kamen sogar jetzt noch Frauen in unseren Kreis, mitten in unsere Trauer haben sie uns unterbrochen und erzählten, dass die Leiche weg ist und dass sie Engel gesehen haben. Ja, Frauen, emotional, wahrscheinlich charismatisch, wir haben ihnen natürlich nicht geglaubt, aber tatsächlich, es war so, das Grab war leer, die Leiche ist weg. Schrecklich, was hier passiert ist. Also die sind am Boden. Und müsste man jetzt ihnen hier nicht Mut zusprechen? Ja? Sie ihnen wieder aufhelfen? Aber Jesus ist erstmal ganz anderer Meinung, denn er sagt zu ihnen hier, ihr Tore. Ist auch interessant. Da kommt so ein fremder Wanderer, fragt, was los ist, und das Erste, was er dann sagt, ist, ihr Dummköpfe, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Die Jünger sprechen von ihren zerstörten Hoffnungen auf Erlösung. Jesus spricht hier von Herrlichkeit. Die Jünger sprechen von einer Tragödie, die nie hätte passieren dürfen. Jesus spricht davon, dass es so geschehen musste. Alle Hoffnung ist verloren. Und Jesus kommt und sagt, nein, alle Hoffnung ist erfüllt. Aber anstatt sich jetzt den Jüngern zu erkennen zu geben, macht Jesus was ganz anderes, er hält ihnen eine Bibelstunde. Und überlegt mal, das war das Erste, was Jesus gemacht hat, nachdem er auferstanden ist. Er lehrt sie Gottes Wort. Und genau das war nötig, damit sie ihn nicht nur äußerlich erkannten, sondern endlich wirklich vom Herzen her verstanden, wer er war und was er getan hatte. Sie waren trägen Herzens. Wisst ihr, was das heißt? Sie konnten nicht an ihn glauben. Und Jesus wusste, das Wort Gottes wird ihrem Herzen auf die Sprünge helfen. Das Wort Gottes wird ihr Herz entbrennen für ihn. So entbrennen, dass sie diese Botschaft nicht für sich behalten werden, sondern dass sie wieder aufstehen werden, dass sie wieder nach Jerusalem zurückgehen werden, dass sie mit den anderen ihre Freude und diese Botschaft teilen werden. Ja, so entbrennen, dass sie letztendlich in die ganze Welt gehen werden, um diese Botschaft der Auferstehung zu verkünden. Wir lesen jetzt hier Vers 27. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihn aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das Alte Testament, die damalige Schrift, war ja so aufgebaut, das Gesetz, dann kamen die vorderen Propheten, dann kam die Weisheitsliteratur und dann kamen die hinteren Propheten. Das heißt, wenn hier steht, von Mose und allen Propheten, dann ist tatsächlich damit die ganze Schrift gemeint. Ja, warum glaubt ihr der Bibel nicht? Und dann fängt Jesus an. Schaut mal, 1. Mose, da geht es um Christus. Hier, schon mal 2. Mose, geht es um Christus. 3. Mose, geht es auch um Christus. Sogar Bücher wie Hiob und Klagelieder und Esther, es geht um Christus. Ja, im Alten Testament, da geht es um Moral und Ethik, aber das ist nicht die Hauptbotschaft. Da geht es um die Geschichte des Volkes, um viel um Tradition, aber es ist nicht die Hauptbotschaft. Es geht um das übernatürliche Wirken Gottes, um Wunder, um Befreiungen, aber auch das ist nicht die Hauptbotschaft. Nein, in allem geht es um was? Es geht um Jesus. Die ganze Schrift weist uns auf Christus. Sie macht deutlich, dass er leiden musste. Sie macht deutlich, dass wir nur so errettet werden konnten. Und sie macht deutlich, dass es geschehen musste zur Verherrlichung Gottes. Wir können jetzt sehr lange das Alte Testament nach diesen Punkten untersuchen. Jesus hat sich immer 2 Stunden Zeit genommen, solange dauerte der Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und ich werde versuchen, in der mir verbleibenden Zeit, und ich verspreche euch, es wird weniger als 2 Stunden, aber es wird eine Weile dauern, ich werde versuchen, in dieser Zeit es das Nötigste holzschnittartig darzustellen. Also der erste Punkt lautet, Christus musste dies erleiden, weil es so verheißen war, weil es so Gottes Plan war. Wir sehen das, ich habe jetzt 9 verschiedene Punkte da zusammengestellt, wir sehen das zuerst an den Opfern. Vom ersten Opfer für Adam und Eva, das Tier, was Gott geschlachtet hatte, damit sie ihre Scham bedecken konnten, bis hin dann zu den vielen Opfern, die täglich im Tempel erbracht werden mussten für ihre Sünden. Also wir sehen, es ist ein Opfer nötig. Aber diese Opfer weisen eben darauf hin, dass sie selbst gar nicht das eigentliche Opfer sein konnten, weil sie immer wiederholt werden mussten. Es musste also dieses wirklich gültige Opfer kommen. Dann sehen wir ein ganz besonderes Opfer, was erbracht werden sollte, nämlich Abraham wurde von Gott aufgefordert, seinen eigenen Sohn zu opfern. Das ist übrigens das zentrale Kapitel im ersten Buch der Bibel. Abraham hätte ihn opfern müssen, aber wir lesen dann, dass er ihn doch nicht opfern musste, weil Gott eben ein anderes Opfer bereitgestellt hatte. Damals war es ein Bock, der sich da verfangen hatte, ein Widder. Aber wir wissen, letztendlich ist es so, dass Gott seinen eigenen Sohn opfern würde. Und dann lesen wir sehr viel in den Gesetzen, vor allem im 3. Mose, über den Opferkult. Ja, Sündopfer, Schuldopfer, Dankopfer, Ganzopfer, Friedensopfer, Speisopfer. Unheimlich viele Opfer, die täglich, die wöchentlich, die in gewissen Abständen gebracht werden mussten. Es gab dabei ein ganz besonderes Opfer, das musste nur einmal im Jahr geopfert werden. Diese beiden Böcke, einer war der sogenannte Sündenbock, der in die Wüste gejagt wurde, der andere wurde geschlachtet. Und das war dann dieses ganz besondere Opfer einmal im Jahr, was zum großen Versöhnungstag geopfert wurde zur Vergebung der Sünden des ganzen Volkes. Ein ganz besonderes Opfer. Übrigens, der Versöhnungstag, das steht in 3. Mose 16, das ist das zentrale Kapitel von den ganzen 5 Büchern Mose. Ja, im Zentralen, in der Mitte geht es um was? Geht es um diesen Versöhnungstag, um dieses Opfer. Und Christus war der, der dieses Opfer erfüllte. Auch dieser Versöhnungstag musste jährlich wiederholt werden. Christus brachte das Opfer, Christus wurde dieses Lamm, dieses Opferlamm, was ein für alle Mal ausreichend war. Ein zweiter Punkt, wie es im Alten Testament deutlich wird, dass es so geschehen musste, das waren die Feste. Ja, Versöhnungstag habe ich gerade schon genannt, das Passafest, das Laubhüttenfest, Yom Kippur. Viele, viele Feste musste das Volk Israel feiern. Und diese Feste hatten entweder mit der Vergebung der Sünden oder mit der Rettung aus Gefangenschaft und Not zu tun. Sie wiesen dabei zurück auf eine erfahrene Rettung, aber nicht nur das, sie wiesen auch vor in die Zukunft auf die zukünftige Rettung. In diesen Festen machte Gott immer wieder auch deutlich, ich werde mich wieder über euch erbarmen, ich werde euch retten. Dann ein dritter Punkt ist die Geschichte Israels als Ganzes. Die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, die Taufe des gesamten Volkes im Roten Meer, sie wurden durch das Wasser vor dem Gericht bewahrt. Der Fels in der Wüste, der ihnen Wasser gab, das verheißene Land, in dem sie in Frieden und unter der Herrschaft Gottes leben sollten. Ja, Gott nahm selbst Wohnung unter seinem Volk. Zum Anfang in der Stiftshütte, im Zelt der Stiftshütte, danach im Tempel. Dann später die nochmalige Befreiung aus der Zerstreuung in Babel. Jetzt schauen wir auf das Leben von Jesus und auf das, was er getan hat. Er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde. Wir werden auf seinen Namen und sein Werk hin mit Wasser getauft, als ein Zeichen unserer Rettung. Jesus ist der Fels, der uns das Wasser des Lebens gibt. Der Fels, auf dem unser Leben baut. Er führt uns in das verheißene Land, in das Reich Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott. Er nahm Wohnung unter uns Menschen. Ja, da steht im Johannes Kapitel 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dort steht, wird wirklich erzeltete unter uns. Und das ist ein Verweis auf die Stiftshütte, wie Gott unter dem Volk Israel zeltete. So kam Jesus in das menschliche Fleisch und wohnte unter uns Menschen. Er wurde unser Tempel. Er sprach von seinem Leib als den Tempel. Und tatsächlich, er ist der Ort der Gegenwart Gottes, der Ort der Vergebung der Sünden und der Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk. Wir haben das Heiligabend gehört. Der Vorhang zerriss in zwei, als Jesus am Kreuz das Opfer brachte. Und damit wurde der ganze Tempel zu einem Denkmal. Man brauchte nicht mehr diese steinernen Tempel, weil Jesus nun der Ort war, wo wir Vergebung der Sünden haben. Und nun kommen Menschen von überall auf der Welt zum Glauben an ihn. Sie werden gleichsam aus der Zerstreuung zu ihm in sein Reich, in die Familie Gottes geholt. Also die Geschichte Israels wiederholt sich auf wunderbare Weise, ja, sie erfüllt sich in Christus. Ein vierter Punkt, warum dies geschehen musste. In der Geschichte gab es ganz bestimmte Personen, die auf Christus hinwiesen. Wir finden immer wieder im Alten Testament Personen, die wir dann Typen nennen. Ja, das ist dann zum Beispiel Adam, ein Typus auf Christus. Adam, der erste Mensch, Christus, der zweite Adam. Adam, der war im Bild Gottes geschaffen, er sollte Gott verherrlichen, aber er versagte. Christus, der zweite Adam, erfüllte das, was Adam nicht tun konnte. Wir lesen dann in Kolosser 1, Vers 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Oder Isaak, wir haben es erst schon gehört, er sollte geopfert werden. Isaak, das war der Sohn der Verheißung, der dann doch geopfert werden sollte. Nun, Abraham musste ihn nicht opfern, aber Jesus war auch der Sohn der Verheißung und er musste geopfert werden. Josef, der sehr großes Leid erfuhr, um dann seine Familie zu retten. Und er sagt selbst am Ende seines, nicht am Ende seines Lebens, aber am Ende des ersten Buches, vom ersten Mose, ihr gedachtet es böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um ein zahlreiches Volk am Leben zu halten, um ein zahlreiches Volk zu retten. Dieser Vers, der fasst, das bringe ich den Konfirmanden immer bei, die ganze biblische Botschaft zusammen. Ihr Menschen gedachtet es böse zu tun, Gott gedachte es gut zu tun, um ein zahlreiches Volk zu retten. Genau das ist durch Christus geschehen. Oder auch Judah, der Bruder von Josef, der war am Anfang ein ziemlich übler Geselle, aber dann hat ihn Gott verändert. Und dann sagte er, oder als er wieder nach Ägypten ging, bot er sein eigenes Leben stellvertretend für seinen Bruder Benjamin an. Ja, diese Lehre der Stellvertretung. Christus ist unser Stellvertreter. Oder Mose, der das Volk aus der Sklaverei in das verheißene Land führte, der dem Volk das Wort Gottes gab, der Mittler war, als das Volk in Sünde fiel. Christus führt uns aus der Sklaverei. Christus gibt uns das Wort Gottes. Christus ist unser Mittler. Oder David, Salomo, Josia, die großen Könige, die Gott treu waren, die das Volk zu Gott führten, die zeitweise auch Erfolg hatten, aber die dann eben doch noch nicht die eigentlichen Retter waren, sondern aufgrund ihrer Sünde, aufgrund der Sünde des Volkes, blieben sie auf Dauer erfolglos und wiesen über sich hinaus auf den König hin, der kommen sollte und der wirklich das Volk befreien sollte. Und Jona als letzter, der 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wie Jesus 3 Tage im Reich des Todes war. Neben diesen Typen haben wir, das ist der 5. Punkt, warum dies geschehen musste, die Ämter im Alten Testament, die uns auf Christus hinweisen. Das Amt des Propheten, wenn er diese wichtige Verheißung schon an Mose gegeben oder über Mose gegeben, ich will ihnen ein Prophet, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Christus bringt uns das Wort Gottes, ja, er ist selbst das fleischgewordene Wort Gottes. Das Wort, welches Leben bringt, das Wort, welches unser Herz verändert. Und dann das Amt des Priesters. Der Priester war der Mittler. Die Priester brachten die Opfer dar, die nötig waren. Aber die Priester selbst waren bedürftig für diese Opfer. Sie mussten zuerst für sich selbst, für ihre eigene Sünde opfern. Christus ist ein Priester, der das alles erfüllt, weil er ein perfekter Priester ist. Christus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, ohne Anfang, ohne Ende, der perfekte Mittler zwischen Gott und Mensch, der wirklich Frieden bringt. Und dann das Amt des Königs. Vorher vor den Königen gab es ja die Richter, auch da die weisen schon auf Christus hin. Aber dann der König. Am Anfang war es so, dass Israel gar keinen König haben sollte in dieser Art und Weise, jedenfalls nicht wie die Völker um Israel herum. Gott war ihr König, ihm sollten sie dienen. Aber weil sie sich dann doch einen König wie die anderen Völker wünschten, gab Gott ihnen Saul. Der König sollte, das war seine Aufgabe, sein Amt, das Volk zu Gott führen. Er selbst sollte Gott folgen und sein Wort verkünden. Doch Saul führte letztlich das Volk von Gott weg. Und dann gab Gott dem Volk einen neuen König, und zwar einen König nach seinem Herzen. Das war David. Auch David war nicht perfekt, aber er vertraute auf Gott, er tat Buße, wenn er sündigte, und er folgte seinem Wort. Und dieser David wurde dann ein ganz besonderer Typus für den kommenden, zukünftigen, göttlichen König. Ja, gerade dem David gab Gott seine Verheißung, dass aus ihm, aus seinem Samen, der göttliche König kommen würde. Und auf diesen göttlichen König gehen dann die Propheten immer und immer wieder ein. Sie sprechen immer neue Prophetien darüber aus, dass dieser göttliche König kommen wird, dass er ewig regieren wird, dass er Frieden bringen wird und dass er das Volk in Recht und Gerechtigkeit regieren wird. Jesus ist dieser König. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt, die Verheißung des Menschensohns. Und das hat ganz viel mit dem Königsamt zu tun, denn Menschensohn ist auch ein Titel für diesen endzeitlichen König und Richter. Einer, der von Gott kommt, der doch Mensch ist. Daniel berichtet uns über diesen Menschensohn und er macht in seinen Prophetien auch deutlich, dass da ein Stein vom Himmel fallen wird und dieses Standbild, von dem Nebukadnezar geträumt hat, was vom güldenen Haupt bis zu tönernen eisernen Füßen reicht, zerschmettern wird und dann sein eigenes Reich in Ewigkeit gründen wird. Jesus ist dieser Stein. Jesus ist dieser Menschensohn. Siebtens, die konkreten Prophetien. Dazu habe ich uns heute in der Lesung schon einige Verse gelesen. Ich werde jetzt nicht nochmal darauf eingehen. Bitte lest euch das nochmal zu Hause in Ruhe durch. Wie viele konkrete Prophetien haben wir über Jesus, über seine Geburt, seine Wunder, seinen Heilungsdienst, seine Verkündigung, seine vielen Anhänger, über sein Leiden, sein Tod, Auferstehung, über seinen Sieg über den Teufel und alle Feinde, über das letzte Gericht, welches erhalten wird und über seine Verherrlichung. Achtens, die Bünde im Alten Testament. Und diese Bünde, die immer wieder geschlossen werden, die aufeinander aufbauen, die haben eine gemeinsame Bundesformel. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist die Bundesformel, das ist die Verheißung des Bundes. Ja, wir werden Gemeinschaft haben. Ihr werdet mich anbeten und verherrlichen, ich werde euch reichlich segnen, vermehren und erretten. Und in Christus ist diese Bundesverheißung erfüllt. Und wir wollen nochmal einige Sachen besonders anschauen, zum Beispiel den Bund mit Abraham. Als Gott den Bund mit Abraham schloss, sagte er ihm, alle Welt soll durch deinen Samen gesegnet werden. Ich schließe mit dir diesen Bund, worüber? Darüber, dass ich das Heil in alle Welt bringen werde, durch deinen Samen. Und aus Abraham kam das Volk Israel, aus Volk Israel kam der Stamm Juda, aus dem Stamm Juda kam David und seine Familie, aus David und seiner Familie kam letztendlich Christus. Und wie wurde denn dieser Bund geschlossen? Abraham sollte verschiedene Tiere in der Mitte zerteilen, er musste sie töten, schlachten und dann geteilt da nebeneinander hinlegen. Und dann war das damals so üblich, dass man bei einem Bundesschluss, bei einem Vertragsabschluss, die beiden Parteien, die diesen Bund schlossen, mussten dann durch diese geteilten Tiere hindurchgehen. Und das, was damit ausgedrückt war, war folgendes: der den Bund bricht, der wird hingerichtet werden, so wie diese Tiere hingerichtet wurden. Der den Bund trifft, den trifft der Fluch des Bundes. Aber kurz bevor dann Abraham und Gott hindurchgegangen wären, ließ Gott Abraham in einen Schlaf fallen. Abraham hatte einen süßen Schlaf, er träumte von der Zukunft und Gott alleine ging da hindurch. Das bedeutete, wenn dieser Bund gebrochen wird, wird Gott dafür gerade stehen, wird Gott dafür das Opfer bringen. Und das ist in Christus geschehen. Christus hat alles für uns getan, ist für uns, für alle unsere Sünden gestorben. Wir haben den Bund gebrochen durch unsere Sündigkeit. Und Christus hat das Gericht getragen, welches dafür verheißen ist. Und dann haben wir den Bund am Sinai, und der dann nochmal erneuert wurde in der Ebene Moab. Der Bund unter Mose, der mit dem ganzen Volk geschlossen wurde. Und dieser Bund macht, der voller Gesetze ist, der wird oft der Bund der Gesetze genannt, hat sehr viel mit Gesetzen zu tun, aber ist letztendlich auch ein Bund, der auf purer Gnade basiert. Denn Gott hat das Volk zuerst aus Ägypten herausgeführt, zuerst hat er das Volk befreit und dann hat er mit ihnen den Bund geschlossen. Und dazwischen war noch was. Gott hat das Volk befreit, das Volk hat als erstes sich erstmal ein goldenes Kalb gebaut, um das goldene Kalb anzubeten anstatt Gott, um dem goldenen Kalb zu danken dafür, dass es befreit wurde. Und Gott hat das Volk verschont und gesagt, ich schließe jetzt doch mit euch den Bund. Und dann sind sie an das Land gekommen, aber sie wollten gar nicht in das Land hinein. Und Gott hat das Volk wieder verschont und hat mit ihm den Bund nach der 40 Jahren Wüstenwanderung erneuert. Also dieser Bund mit dem Volk am Sinai und in der Ebene Moab basiert auf Gnade. Er ist letztendlich ein Gnadenbund, weil er auch auf die Gnade hinweist. Er macht deutlich, ihr könnt doch gar nicht die Gesetze befolgen. Ihr seid doch abhängig von mir und meiner Gnade. Und deshalb wird in diesem alten Bund schon der neue Bund verheißen. Ihr kennt diesen wichtigen Vers aus 5. Mose 30, Vers 6. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und Christus war der, der diesen Bund dann erfüllt hat. Christus war der, der unser Herz verändert, der unsere Sünde ja weggenommen hat und dafür eingetreten ist. Und deshalb wird Christus selbst zum Bund gesetzt. Christus selbst ist der Bund für uns. Und das sagt Jesaja: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr: Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst. Der perfekte Adam, das perfekte Opfer, der perfekte Priester, der perfekte Prophet, der perfekte König, der Bund, alles ist Christus. Und damit kommen wir zum neunten und letzten Punkt in dieser Aufzählung. Von diesem Christus haben wir auch schon Erscheinungen im Alten Testament. Ja, also vor seiner Fleischwerdung erscheint Christus schon an manchen Stellen im Alten Testament. Und meistens wird er dann als der Engel des Herrn bezeichnet. Mose kam zu dem brennenden Dornbusch und da steht, da war der Engel des Herrn dort in diesem Dornbusch und dann sprach Gott zu ihm. Oder eine andere Stelle, die möchte ich euch vorlesen. Josua, Kapitel 5, Vers 13. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Also er betet diesen Mann dort an. Und wenn man jemanden anbetet in der Bibel, wenn es ein Engel wäre, würde der Engel sofort sagen: Stehe auf, ich bin doch auch nur ein Mitdiener. Aber es ist eben kein normaler Engel, sondern es ist Christus, der Sohn Gottes, in einer Erscheinung im Alten Testament. die Opfer, die Geschichte des Volkes Israels, die Typen, die Ämter, die Prophetien, die Bünde, die Erscheinungen. Alles handelt von Christus, alles weist auf ihn hin, alles bereitet uns auf ihn vor. Und dann kam Christus. Und dann erfüllte er alle diese Verheißungen. Und sie haben ihn nicht erkannt. Weil sie diese einzelnen Prophetien und Fakten und Ereignisse nicht zusammenbringen konnten. Und weil sie ihre eigene hoffnungslose Lage, ihre Sündigkeit, ihre geistliche Blindheit nicht erkennen konnten. Klar, weil sie blind waren für ihre eigene Blindheit. Und jetzt kommt Jesus zu diesen Emmausjüngern und er fängt an, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Stellt euch mal ein Puzzle vor. Wir haben ja schöne, viele bunte Teile, man kann auf einigen schon was erkennen. Vielleicht sind auch schon zwei, drei dort zusammengefügt. Es ist alles irgendwie interessant. Wir merken, ah, das ist eine schillernde Geschichte, aber es ergibt so im Großen und Ganzen noch keinen Sinn. Und jetzt kommt Jesus und fängt an, dieses Puzzle zusammenzulegen. Und die Jünger auf dem Weg nach Emmaus merken immer mehr, Mensch, ach, das hängt so und so zusammen. Deshalb musste das passieren. Ach, dieser herrliche König, das ist die gleiche Person wie dieser leidende Gottesknecht. Und wir können uns richtig vorstellen, wie die innerlich im Herzen ja anfangen mit brennen, wie die immer mehr erkennen, boah, das ist ja genial. Christus wird euer König und ihr sein Volk, weil er euch erkauft hat. Christus ist dieser herrliche König und zugleich der leidende Gottesknecht. Warum? Weil er das Gericht für eure Sünden auf sich genommen hat. Und das war es ja, was sie nicht verstehen konnten. Sie konnten das Kreuz nicht verstehen. Warum musste das alles am Kreuz enden? Warum dieses große Leid? Und die Bibel gibt uns eine eindeutige Antwort, weil unsere Sünde so groß ist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, und der wird schon ein bisschen kürzer als der erste. Christus musste dies erleiden, um uns aus unserer Verlorenheit zu retten. Wegen uns, wegen unserer Sünde. Das war der einzige Weg, um uns zu retten. Und auch dies wird im Alten Testament mehr als deutlich. Ihr werdet vielleicht jetzt schon gemerkt haben, in dem ersten Punkt habe ich nicht alles aus der Bibel, aus dem Alten Testament erwähnt. Es gibt dann noch andere Texte, andere Geschichten, andere Verse, die nicht über Christus handeln. Das ist richtig, sondern das ist dann der Teil, der über unsere Sünde handelt. Aber auch dieser Teil über die Sündigkeit des Menschen weist auf Christus hin. Macht deutlich, wie nötig wir einen Retter haben, ja, umso mehr. Der Sündenfall gleich am Anfang. Der Fluch, der auf den Menschen seitdem lastet. Das Leben der Menschen ist ein einziges Sterben. Dazu sind sie geistlich tot, getrennt von Gott, getrennt vom Leben. Und was war die Folge? Der erste Mord ließ nicht lange auf sich warten. Und dann vermehrten sich die Menschen. Und die Bosheit vermehrte sich. Es kam so weit, dass Gott die ganze Welt in der Sintflut richten musste. Nur ein paar ließ er überleben. Und die fing auch wieder an zu sündigen, nachdem sie gerettet wurden. Dann erwählte Gott Abraham und wollte ihn zu einem Volk machen und durch ihn alle Völker der Erde segnen. Aber schon in der nächsten Generation, in der Familie von Abraham, geht es drunter und drüber. Wir sehen dort Streit und Neid, Ehebruch, Betrug, Mord. Doch Gott blieb seinem Wort treu. In Ägypten wurde Israel zu einem großen Volk. Gott rettete es aus der Sklaverei. Und zum Dank dafür bauten sie sich einen Götzen und beteten ihn an. Gott verschonte sie. Er führte sie zum verheißenen Land. Sie weigerten sich, es einzunehmen, weil sie nicht auf Gott vertrauten. Später in der Wüste murrten sie immer wieder gegen Gott, obwohl er sie versorgte. Schließlich kamen sie durch Gottes Hilfe doch in das Land. Und in dem Land segnete Gott sie reichlich. Sie hatten alles im Überfluss. Und ihre Antwort war, dass sie sich erneut von Gott abwendeten und Götzen anbeteten. Die Götzen, die sie zerstören sollten. Die Götzen, denen die Völker anhingen, die sie vertrieben hatten. Oder eben nicht ganz vertrieben hatten. Und dann sandte Gott immer wieder fremde Völker über sie, die sie knechteten, um ihnen deutlich zu machen, die Götzen helfen euch nicht, ihr hängt doch an mir, ich bin der einzig wahre Gott. Aber immer wieder wendeten sie sich von ihm ab. Sie liebten die Sünde und die Welt mehr als ihn. Und es kam schließlich so weit, dass Gott das letzte Gericht durchführen musste, was er ihm von Anfang an angedroht hatte, er musste sie wieder aus dem Land hinausführen. Wieder zurück in die Gefangenschaft. Aber auch angesichts des Gerichtes merkten sie nicht auf. Kehrten nicht von Herzen um zu Gott. Man könnte ja denken, okay, das ist dann der Punkt, wo sie endlich sagen, oh, Gott hat ja jetzt doch das alles so gemacht, also wir müssen ihm folgen, wir müssen ihm gehorchen. Nein, auch da kehrten sie nicht wirklich von Herzen um. Aber nach 70 Jahren durften sie aufgrund von Gottes Verheißung wieder in das Land zurück. Sie bauten den Tempel wieder auf. Und jetzt achteten sie ganz genau darauf, dass sie nicht wieder in diesen Götzendienst fielen. Ja, sie verließen sich nicht mehr auf tote Götzen, aber diesmal auf ihre eigene Gerechtigkeit, auf ihre religiöse Leistung, anstatt auf Gott und seine Gnade. Sie waren blind für ihre Verlorenheit, blind über ihre eigene Geschichte, die sie ja in ihrem eigenen heiligen Buch fanden. Sie sahen eben nicht, dass sie da dieses Herzensproblem haben und von Gottes Gnade abhängig waren. Ja, sie waren blind für Gott und sein Wort. Sie konnten ihn nicht verstehen, sie konnten deshalb auch nicht auf ihn vertrauen. Aber sie warteten immer noch auf den Retter. Es waren ja alles fromme Leute. Sie warteten auf einen Retter. Aber sie warteten gar nicht so sehr auf einen Erretter, sondern sie warteten mehr auf einen Verbesserer. Der Messias würde kommen und ihr gutes, gerechtes Leben noch besser machen, weil er sie von der Unterdrückung durch fremde Länder befreien würde. Weil er sein Reich aufrichten und sie mit ihm dann in Herrlichkeit, in Saus und Braus leben würden. Das ist vielleicht etwas kurz gefasst und knapp gesagt. Aber wir sehen, dass dieses falsche Denken bis hin zu den Jüngern reicht. Ja, diese beiden Emmaus-Jünger. Sie sehen in Jesus, sie sahen in Jesus einen Propheten. War ein großer Prophet. Einen, der ihre Hoffnungen erfüllen würde. Aber sie waren blind für ihr eigentliches Problem. Für ihre Not, aus der sie gerettet werden mussten. Ihre abgrundtiefe Verlorenheit in Sünden und das Gericht Gottes, was deshalb auf ihnen lastete. Und darum konnten sie nicht verstehen, warum Jesus gekreuzigt wurde. Sie konnten nicht verstehen, dass er dort den Fluch der Sünde, den Zorn Gottes, ja das Gericht Gottes über ihre Sünde auf sich nahm, um sie zu retten. Und nun öffnete Jesus ihnen die Schrift. Er zeigt ihnen, dass der Christus leiden musste, weil es so verheißen war und weil es nötig war, um sie zu retten. Aber wenn wir in den Vers 26 schauen, sehen wir, das ist noch nicht der letzte Grund, den Jesus hier angibt. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das ist der letzte Grund. Und damit kommen wir zum dritten Punkt und der ist sehr kurz. Obwohl ich über ihn die meiste längste Zeit reden müsste, Christus musste dies erleiden zur Verherrlichung Gottes. Das alles musste geschehen, das Leid und die Rettung von Sündern musste geschehen. Also das Leid Jesu und die Rettung von Sündern musste geschehen, weil Jesus so in seine Herrlichkeit eingehen würde. Er würde so Gottes Willen erfüllen und ihn damit verherrlichen. Er selbst würde so in die Herrlichkeit eingehen und alle Ehre haben und angebetet werden in Ewigkeit. Und wisst ihr, auch diese Botschaft, dieses letzte Ziel, welches Jesus erfüllen sollte, finden wir in jedem alttestamentlichen Buch. Wenn man so Theologiebücher liest und dann guckt, ja, worum geht es jetzt hier, was ist die Hauptbotschaft, und es sind gute Theologiebücher, dann kommen die meistens dazu und sagen, ja, das ist ganz einfach, es geht um Gott. Es geht darum, dass ihr ihn erkennt. Es geht darum, dass die Menschen ihn erkennen. Und das ist ein Refrain, das sich durch das ganze Alte Testament zieht und durchs Neue. Damit ihr mich erkennt. Damit ihr endlich erkennt, dass ich der einzig wahre Gott bin. Und wir wissen, das Wort erkennen hat mehr zu tun als nur, ach ja, da Gott ist es. Es gibt ihn wirklich, sondern das ist dieses tiefe Vertrauen auf ihn, diese Erkenntnis, diese Ehrfurcht, diese Gottesfurcht. Es geht in allem um die Verherrlichung des dreieinigen Gottes. Gott handelt in Gericht und Errettung, damit die Menschen ihn als den allein wahren Gott erkennen, zu ihm umkehren, ihm treu sind und ihm im Namen Christi anbeten. Und ich möchte dazu jetzt nur zwei Stellen vorlesen. Gleich am Anfang 2. Mose, wo es um diese erste große Befreiung aus Ägypten ging, sagt Jesus dem Volk: Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Das gleiche sagt er übrigens den Ägyptern. Ich werde euch richten, damit ihr erkennt, dass ich Gott bin. Und dann diese wichtige Stelle aus dem Propheten Hesekiel, wo es um die zukünftige Rettung geht, um den neuen Bund. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr: Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der von den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Jesus hat Gott seine Herrlichkeit, Jesus hat Gottes Heiligkeit gezeigt, seine Gerechtigkeit erfüllt, sein Gericht vollzogen. In Christus wurde das Gericht vollzogen und in ihm haben wir die Versöhnung. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und für unsere Rettung auferstanden, damit unsere Blindheit in Erkenntnis, unser Stolz in Demut und unsere Rebellion in Anbetung gewandelt werden. Die letzte Frage, und damit schließe ich, ist ja, wie wird denn jetzt in uns diese Verwandlung, diese Veränderung bewirkt? Dass wir von Blindheit zur Erkenntnis kommen, von Stolz in Demut, von Rebellion in Anbetung. Wie passiert denn das? Wie werden wir geistlich sehend? Die Antwort lautet Bibelstunde. Zum Gottesdienst kommen, Familienandacht, Verkündigung hören. Es gibt keine größere Ermahnung und Ermutigung, zur Bibelstunde und zum Gottesdienst zu kommen, Familienandacht und stille Zeit zu halten, als diesen Text. Jesus geht siegreich aus dem Tod und über den Tod hervor. Er verlässt das Grab. Das Erste, was er macht, ist, Bibelstunde mit seinen Jüngern zu halten. Das ist doch interessant. Das Erste, was er macht, ist das Wort Gottes verkünden. Und dann ist der Boden bereitet, das Herz ist in Brand und er gibt sich seinen Jüngern zu erkennen. Ja, welche Freude, wenn Gott uns Erkenntnis über Jesus und sein Wort schenkt. Es ist die Freude, die man empfindet, wenn alle eigene Hoffnung zerplatzt ist, wenn man am Boden ist, wenn man am Ende ist. Und dann erkennen darf, Jesus lebt und er ist mein Retter. Amen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wie oft und wie lange schon haben wir die Freude über diese Erkenntnis vergessen. Du hast uns die Augen geöffnet, du allein. Du hast unsere Sünden vergeben. Du hast uns ewiges Leben geschenkt. Und wir wollen uns wieder neu darüber freuen. Und wir wollen dir danken für unseren Glauben und für jedes Wort, welches wir empfangen und verstehen durften. Ja, wir bitten dich um Vergebung dafür, dass wir diese Freude so oft vergessen, dass wir so oft wieder auf unsere Dinge schauen, anstatt auf dich zu schauen und zu sehen, in dir haben wir alles. Und Herr, wir wollen dich auch besonders für die bitten, die dich noch nicht erkennen durften, dass sie mit Ausdauer dein Wort lesen und in die Verkündigung kommen und mit offenen Herzen hören. Wir bitten dich, dass du zu ihnen sprichst, dass du auch uns als deine Werkzeuge, als deine Zeugen gebrauchst. Und wir bitten dich, dass wir alle immer mehr in der Erkenntnis und im Glauben wachsen, sodass wir dir immer mehr danken und dich immer mehr anbeten. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt